Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Stell dir vor, du könntest deine Biohacking-Routine mit einem Luxusurlaub in den Tiroler Alpen verbinden. Das Posthotel Achenkirch macht genau das möglich. Mit hauseigenem Longevity Lab, einem Biohacking-Coach und Biohacking-Anwendungen wie Kryokammer und Rotlicht. Außerdem findest du bei uns einzigartige Natur, ein riesiges Sportangebot, TCM-Küche und echte Tiroler Gastfreundschaft mit Shaolin-Praktiken und einem 7000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Das Posthotel Achenkirch ist ein 5-Sterne-Adults-Only-Resort, liegt zwischen München und Innsbruck und ist der beste Platz für Biohacker, um innere Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Mehr zu unseren Angeboten und aktuellen Retreats findest du unter www.posthotel.at.
Vor dem Anfang dieser Folge ein kurzer Hinweis auf das Ende. Dort gibt's einen Beitrag aus dem Lexikon von Lila Quantum Tech. Da geht's um Studien, Alltagsrelevanz und andere Aspekte, die von besonderem Interesse für Biohacker sind. Aber jetzt widmen wir uns mal dem Anfang. Los geht's mit der neuen Folge der Biohacking-Praxis. Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und?
Hallo lieber Doktor, Professor, nein, Professor Doktor, Markus Täuber.
Hallo Stefan, hallo Andreas, freue mich, bei der Biohacking-Praxis zu sein.
Der Markus Täuber ist Neurobiologe. Er hat in Wien, Regensburg und Zürich studiert und geforscht, hat als Mentalcoach im Rahmen seines Instituts für mentale Erfolgsstrategien unter anderem Eurofighter-Piloten, Extremsportler, CEOs und Schulklassen begleitet. Bei Eurofighter-Piloten musste er, glaube ich, keine Probleme mit Ängsten vor Nachtflügen behandeln, weil die Eurofighter ja in der Nacht nicht fliegen. Er ist Vortragender und Buchautor und er schafft es, die Angelegenheiten des Gehirns auf eine wirklich sehr zugängliche und verständliche Weise zu vermitteln. Er nennt seine Methoden mentales Zähneputzen. Also er sagt, Psychohygiene soll so selbstverständlich und einfach sein wie Körperhygiene. Sein aktuellstes Buch heißt Das Ende der Angst und darüber wollen wir heute sprechen. Wir sprechen über Angst. Wir sprechen darüber, was Angst wichtig macht, was sie gefährlich macht, was sie zu einem vielleicht sogar gesellschaftlichen und politischen Machtinstrument macht, wie wir mit ihr umgehen, wie wir sie bewältigen, wie wir auf sie hören oder nicht. Und so. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Markus, oder möchtest du mir widersprechen?
Wunderbar, klingt alles sehr spannend.
Sehr schön. Fangen wir gleich mit dir an. Man kann sich ja mit anderen Themen beschäftigen im Leben als mit Angst. Da gäbe es ja eine relativ große Auswahl an schöneren und erfreulicheren Themen. Wieso Angst, Herr Doktor?
Na, zum einen habe ich da eine wissenschaftliche Basis. Ich habe in Zürich an der Neurobiologie der Angst geforscht. Und zum anderen ist diese Emotion eigentlich immer und überall und daher sozusagen für uns ganz entscheidend und wichtig.
Die Evolution ist ja gescheiter als wir alle miteinander. In der Evolution gibt es ja eigentlich nichts, was keinen Sinn macht. Welchen Sinn hat die Angst? Ich vermute jetzt einmal, die Angst ist so ein innerer Instinkt, der uns vor Gefährlichem warnt. Ohne Angst wären wir wahrscheinlich alle schon tot, weil wir hätten irgendwie Spaß daran, in Schluchten zu springen oder was weiß ich, unangeschnallt 250 auf der Autobahn zu fahren, oder?
Ja, es gibt zwei Dinge, die Furcht und die Angst. Also wenn du zum Beispiel mal nach Wien kommst, in den Lainzer Tiergarten gehst, ein wunderschönes Grünareal, da kann es halt passieren, dass du auf Wildschweine triffst. Und vielleicht schaut dich so ein Eber auch ganz böse an und du versteckst dich dann hinterm Baum. Das wäre die Furcht, du reagierst auf eine akute Gefahr. Wenn du dann aber sagst, in den Lainzer Tiergarten oder in solche Parks gehe ich generell nicht mehr, dann zeigst du ein Vermeideverhalten, das erlernt ist, und das wäre neurobiologisch die Angst. Und so ein Vermeideverhalten, wenn das immer und immer mehr sich breit macht, schnürt's und engt's unser Leben halt auch massiv ein.
Okay, das heißt einmal ein wichtiger Unterschied zwischen Furcht und Angst. Furcht, sage ich daher, ist sinnvoll und notwendig, weil ich befinde mich in einer Situation, in der ich jetzt fliehen oder kämpfen soll. Ja, das ist eine ganz normale Stressreaktion. Der Sympathikus springt an. Und was, aber welchen Sinn hat denn dann die Angst? Weil die Angst ist ja dann eher was, wo ich dann vielleicht in erster Linie meinen bösen Vorstellungen und meinen sorgenvollen Vorstellungen gehorche. Oder?
Das ist das Thema, genau. Also ich kann, wenn ich jetzt sozusagen aus der Steinzeit spreche, hinter dem Eck dort, hinter dem Wald, eine Säbelzahntiger-Horde begegnet sein, dass ich dort nicht mehr gerne hingehe, ist verständlich und für unser Überleben vorteilhaft. Dieses Vermeideverhalten, und insofern hat die Angst eben eine Funktion, uns vor potenziellen Risiken in der Zukunft zu bewahren. Aber sie entsteht eben auch durch Gedanken, dass wir zum Beispiel unangemessen gar keine Bedrohung bewerten. Oder wir können ja sogar Dinge konstruieren, vor der wir Angst haben, also zum Beispiel Vampire.
Was ist Angst biochemisch? Unterscheidet sich die von der Furcht oder ist beides einfach ein Cortisolausstoß?
Also im Grunde ist Angst neurobiologisch immer eine Stressreaktion. Also das wäre der Sympathikusweg. Es gibt aber dann noch weitere Ausgangswege sozusagen von den Hirnzentren, die die Angst verarbeiten, die zum Beispiel zu einer Mimik von Angst führen, zu auch Freezing führen können, also dass unsere Bewegung dann sogar eingeschränkt ist, dass wir uns gar nicht bewegen können in einer Situation, die wir als hilflos empfinden oder auch, dass wir keinen Schmerz empfinden in so einer Situation und daher also auch besser flüchten und kämpfen können. Also das ist eine Vielzahl von Reaktionen. Die Stressreaktion ist eine davon. Angst führt immer zu Stress, aber nicht jeder Stress ist Angst.
Was macht die Angst dann zum Problem? Ja, also sie fühlt sich jetzt unangenehm an, klar. Ab wann ist sie ein Problem? Wo wird sie gefährlich? Wo wird sie schädlich? Ich vermute mal, wenn dieses vermeidende Verhalten mich von einer normalen Lebensführung abhält, oder?
So ist es, genau. Wenn es mich so stark einschränkt, dass ich zum Beispiel schon nächtelang nicht schlafen kann, wenn eine Präsentation ansteht im Unternehmen, wenn es mich so stark einschränkt, dass ich auf Flugreisen verzichte, dass ich nichts von der Welt kennenlerne, was, sage ich mal, südlicher von Mosenice Draga liegt. Also wenn diese permanente Anspannung vorhanden ist, die eben auch einen Leidensdruck erzeugt, es ist nicht nur das körperliche Missempfinden selbst, sondern es geht ja bis in ein Empfinden von Schmerz, in ein Empfinden von Leid hinein und auch in eine körperliche Anspannung eben. Ich kann dann nicht so gut schlafen und wenn ich nicht gut schlafen kann, da sozusagen brauche ich euch nicht sagen, dann ist ja die Longevity auch ziemlich sozusagen negativ beeinflusst. Also ja. Die Erholung, die Regeneration fehlt.
Ja, der Andreas will was sagen.
Lass mich da nochmal ganz kurz reingrätschen. Ich habe es ja auch unheimlich häufig mit Klienten und Klientinnen zu tun, die quasi aufgrund von Allergien oder Unverträglichkeiten noch quasi zusätzliche Ängste unabhängig von den normalen Ängsten sozusagen entwickelt haben. Kann das tatsächlich sein, dass solche Geschichten dann nochmal wie ein Katalysator wirken und das Ganze verstärken?
Die Antwort ist ja und es geht in beide Richtungen. Also es gibt klare Zusammenhänge, zum Beispiel zwischen Heuschnupfen, Pollenallergien und Ängsten, Zusammenhänge von Migräne und Ängsten, Zusammenhänge von Reizdarm und Ängsten und eben sogar den Zusammenhang zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. So massiv geht das und im Grunde natürlich in beide Richtungen. Also wenn ich mich vor dem heißen Frühlingstag fürchte, wo die Pollen kommen, dann entsteht natürlich auch ein Vermeideverhalten und ein Stress, der ja auch wieder mich in vielerlei Hinsicht physiologisch beeinflusst. Aber umgekehrt eben gibt es auch diesen Zusammenhang, dass wenn jemand verstärkt an Ängsten leidet, auch eher solche Erkrankungen entwickelt oder solche Beschwerden entwickelt. Und man kann sich das natürlich sehr gut vorstellen, dass man sagt, dass Stress, Hypercortisolismus das Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringt, die sogenannte TH1-TH2-Balance. Also im Grunde kann man sagen, dass die zelluläre Immunantwort runtergeschalten ist und die durch Antikörper vermittelte Immunantwort raufgeschalten ist, weshalb wir also zum einen gegenüber Infektionen anfälliger sind, aber zum anderen eben auch gegenüber Autoimmunerkrankungen.
Das heißt, Die Angst davor, dass meine Autoimmunerkrankung ausbricht oder dass meine Nahrungsmittelunverträglichkeit mir Probleme verursacht oder dass meine Pollenallergie ausbricht, verstärkt die jeweiligen Beschwerden. Korrekt?
Kann man sich das vorstellen, genau. Über das Immunsystem, über das Hormonsystem, aber natürlich auf einer mentalen Ebene auch, weil ja meine Aufmerksamkeit dann sehr stark dorthin gerichtet ist, was wiederum den Stress verstärkt.
Du sagst, unsere Angst ist eigentlich ziemlich dumm. Und schreibst du in deinem Buch. Weil wir uns ja zum Beispiel vor einem Flug fürchten und nicht vor einem Herzinfarkt, weil an einem Flugzeug abstürzen sterben sehr wenig Menschen und an Herzinfarkten sterben sehr viele. Was macht unsere Angst so dumm?
Also im Grunde sind unsere emotionalen Zentren, unser limbisches System halt ganz schlecht, wenn es um Statistiken und Fakten geht. Da überwiegen halt die Bilder. Und Bilder von Abstürzen, die wir mal im Fernsehen auch gesehen haben, wenn ein Flugzeug gegen den Berg zerschellt oder die Trümmer sozusagen am Boden liegen, die graben sich tief in unser Gehirn ein. Und im Grunde übertrumpfen die sozusagen jede Art von Vernunft, von Statistik dann. Und daher ist in dem Sinne die Angst dumm, weil sie eben nicht auf Fakten, nicht auf Statistiken beruht, sondern im Grunde sich die emotionalen Bilder und das, was an unsere Urängste andockt, also zum Beispiel die Angst vor Tiefe, die Angst vor wilden Tieren und so weiter, denken wir an den Film Der Weiße Hai, der unglaublich viel da in die Richtung auch ausgelöst hat. Das sind halt die nicht vernünftigen Angstauslöser und Angstverstärker.
Warum gehe ich ins Kino und schaue mir einen Film an wie Der Weiße Hai? Also ich ja nicht, weil ich fürchte mich ja nicht. Ich mag ja Horrorfilme überhaupt nicht und ich verstehe das überhaupt nicht, dass Menschen sich sowas freiwillig anschauen. Ich mag aber auch kein scharfes Essen. Vielleicht ist das eine ähnliche Verschaltung in meinem Gehirn. Ich mag diese vordergründig unangenehmen Reize nicht. Wieso gehen aber Leute ins Kino und schauen sich Horrorfilme an?
Also im Grunde, wenn wir Angst empfinden, geht halt ein ganzes System los, unter anderem eben auch diese Schmerzunempfindlichkeit, diese Endorphine, die körpereigenen Opiate werden aktiviert und die versetzen einen Rauschzustand. Und dieser Rauschzustand beherrscht uns dann sozusagen oder ist dann auch noch über den Film hinaus präsent, weshalb wir das als letztendlich dann irgendwo auch angenehm empfinden, aus dieser Anspannung heraus dann diesen Rausch und dieses Gefühl von Schmerzunempfindlichkeit, von Euphorie und so weiter zu erleben. Das ist eben auch beim Extremsport ja der Fall oder beim Bungee-Jump. Diese zunächst einmal Angst wird dann eben abgelöst von einem Erfolgserlebnis und von diesem Erlebnis eben dieser euphorisierenden Wirkung von körpereigenen Morphinen.
Ist das ein bisschen ähnlich wie nach dem Eisbad, wo ich, also der Körper glaubt ja, wenn ich ins Eisbad gehe, dass es jetzt vorbei ist? Er stirbt jetzt und dann kommt er nach 2 Minuten drauf, ich bin jetzt doch nicht gestorben und da freut er sich dann sehr. Ist das ein bisschen ähnlich mit einem Horrorfilm?
Dass ich jetzt da, richtig, ja. Ja?
Ah, okay. Mhm. Na, ich mag das Eisbad aber lieber als Horrorfilme.
Ja, so hat gesünder. Ja jeder so seins.
Ist auch gesünder. Ja. Du sagst, wir leben in einem Zeitalter der Angst. Ich vermute mal, du meinst damit, dass wir mit permanenten Schreckensmeldungen konfrontiert sind, in der viele Menschen auch Zukunftsängste haben, was ihr wirtschaftliches Vorkommen betrifft und so weiter. Ist es das oder sind wir auch als Menschen einfach weniger resilient geworden?
Spannende Frage. Also zunächst einmal ja, unser Gehirn wird permanent überreizt und zwar nicht nur mit Schreckensnachrichten, sondern generell mit Reizen, wenn wir Pause machen und wir sind am Handy und schauen soziale Medien, bekommen wir wieder nur Reize statt echte Erholung. Und vor allem junge Menschen sind ja sehr, sehr stark gefährdet Richtung Ängste und auch andere psychische Beschwerden. Zum anderen sind es die Schreckensnachrichten, vollkommen richtig. Der Krieg vor der Haustür sozusagen gefühlt und die Möglichkeit, dass der Planet ja im Prinzip auf Knopfdruck in die Luft fliegen kann. Das sind so zwei Aspekte, aber zum anderen definitiv, wir haben auch Jahrzehnte hinter uns, wo es uns sehr gut gegangen ist, wo wir wenig Krisen jetzt sozusagen erlebt haben, wo jede Generation auch irgendwo besser leben konnte als die davor. Der Wohlstand, der war quasi garantiert und das fällt halt jetzt alles weg Und damit zieht es uns den Boden unter den Füßen weg und wir sind darauf auch nicht vorbereitet. Wir sind auch bis zu einem gewissen Grad verweichlicht. Wir gehen gerne mit der Jogginghose auf die Straße. Es gibt Schuhe, wo du dich nicht mehr bücken musst. Wir fahren den Lift. Wenn die Dusche nicht warm genug ist, da sind wir jetzt wieder beim Eisbaden und Eisschwimmen, dann ist das ganz furchtbar. Wir haben doch lieber das Schaumbad, also viele haben lieber das Schaumbad, das Warme. Und das alles aber verweichlicht uns auch. Wir brauchen letztendlich auch die Auseinandersetzung mit Stress, mit akutem Stress, aus dem heraus wir dann eben mental auch wachsen können.
Das heißt, ich kann mit meiner Angst besser umgehen, wenn ich in der Früh kalt dusche?
Im gewissen Sinne schon, weil ich ja mentale Stärke aufbaue oder zum Beispiel auch, wenn ich Langeweile lerne auszuhalten, wenn ich nicht sofort zum Handy greife, sondern ich lerne diese Unpässlichkeit auszuhalten.
Das macht mich also wirklich auch mental resilienter. Ich muss also diesen inneren...
Der akute Stress, wenn er dann sozusagen verarbeitet wird in einer Erholungsphase, macht mich stärker. So wie das Muskeltraining im Fitnessstudio, wenn ich den Bizeps reize und am nächsten Tag den Bizeps in Ruhe lasse, dann kann er sich regenerieren, reparieren und wachsen. So ist das auch mit der Psyche und genau. Und in dem Sinn also brauchen wir dann eben auch die Herausforderungen, die Schwierigkeiten. Es gibt die Süße und es gibt die Bitterkeit. Die Süße, die genießen wir, aber die Bitterkeit macht uns stärker.
Das heißt, soll ich jetzt ins Kino gehen und mir Horrorfilme anschauen? Oder genügt es, wenn ich kalt dusche in der Früh?
Naja, also es wäre schon gut, wenn ich etwas selber mache, wenn ich auch dabei ein Erfolgserlebnis habe, wenn ich mich selber Herausforderungen stelle und absolut, also kalt duschen ist natürlich gleich mal ein guter Start in den Tag, weil ich mache etwas, was unpässlich ist, wo es Überwindung braucht, wo dann auch noch entsprechend physiologische Reaktionen da sind, Sprichwort Endorphine und so weiter. Also im Grunde ist es einmal ein sehr guter Start in den Tag, mit so einem kleinen Erfolgserlebnis loszulegen.
Ja, lieber Stefan, da habe ich natürlich einen super Vorschlag. Du schaust dir künftig im Eisbad Horrorfilme an.
Das ist sehr gut. Ich schaue einfach an meinem Körper herab. Das ist eine Art Horrorfilm auch, wenn ich meine aktuelle Form mir vor Augen führe. Aber jetzt ehrlich, Markus, wäre es für mich tatsächlich für meine mentale Resilienz hilfreich, wenn ich mir hin und wieder eine Chilischote in mein Essen hineintue oder wenn ich mir hin und wieder wirklich einen Horrorfilm anschaue, weil das sind ja Sachen, die mag ich gar nicht. Die sind vielleicht sogar für mich eine größere Herausforderung, als in eine kalte Dusche zu gehen.
Ganz klar, ja. Und eben dann auch sozusagen danach das Verarbeiten, den Körper, dem Geist die Möglichkeit geben, das dann auch zu verarbeiten und daraus zu wachsen. Also es können wirklich ganz banale Alltagsdinge sein.
Die Vorstellung, was jetzt passiert, wenn mein Körper das scharfe Essen verarbeitet, die möchte ich jetzt nicht fortsetzen. Aber Angst, Markus, kann ja auch ein toller Antrieb sein. Ja? Wir reden jetzt über Angst, als wäre sie was ganz Schlimmes und Fürchterliches. Aber wir sind ja auch als Menschen nicht nur mit einer Hinzu-Motivationsmöglichkeit ausgestattet, sondern auch mit einer Weg-von-Motivation ausgestattet. Und du in deinem Buch schreibst ja auch von Albert Einstein, dessen Werk nicht zuletzt auch seinen Ängsten zu verdanken ist und der ja auch von Angst angetrieben war, oder?
Ja, wir verdanken viel aus der Wissenschaft, aus der Kunst, aus vielen anderen Bereichen eben auch ängstlichen Menschen oder die Art und Weise, besser gesagt, wie sie mit ihren Ängsten auch umgegangen sind. Also, wenn wir jetzt beim Kino bleiben, einen Woody Allen ohne diesen neurotischen Zug, das wäre ja nicht vorstellbar und da würde sozusagen in der Filmwelt ja was fehlen zum Beispiel. Ein Charles Darwin, der so Angst hatte, dass er sozusagen so akribisch sich mit der Wissenschaft beschäftigt hat und den Gestalten und erst nach 20 Jahren überhaupt mit der Evolutionstheorie rausgegangen ist und da war top vorbereitet war dann auch auf das Ganze. Also ja, die Angst kann ein Antrieb sein, das wäre dann das Utilisieren der Angst, das Verwenden, das Nützlichmachen der Angst und die Art und Weise, wie ich selbst meine Ängste therapiere, kann eben auch so ein Weg sein zum Erfolg dann, indem ich zum Beispiel als Schriftsteller mich da sozusagen auslebe und mit diesen Ängsten auch eben beschäftige zum Beispiel.
Aber Angst ist kein schöner Antrieb, oder? Ist es, also er ist wirkungsvoll, aber schön ist es ja nicht, von Angst angetrieben zu sein, selbst wenn dann die Ergebnisse vielleicht die Welt verändern und großartig sind und Ruhm und Freude und Anerkennung bringen.
So ist es genau. Für den Einzelnen ist es eigentlich nicht schön, aber für die Gesellschaft insgesamt ist es eigentlich ein Gewinn.
Mhm. Bei dir spielt ja Angst auch eine Rolle, gell? Du kommst ja aus einer eigenen Angsterfahrung als Kind. Bei dir ist auch Angst ein bisschen ein Antrieb geworden in deiner Tätigkeit, oder?
Ja, ich war halt ein massives Mobbing-Opfer. Also mir hat 1 Zentimeter Kieferknochen gefehlt hier am Kinnbereich, also ein stark fliehendes Kinn. Und da wurde ich natürlich beschimpft, ich wurde beschimpft, ausgegrenzt. Und da hatte ich natürlich auch Ängste, sozusagen mich in soziale Situationen zu begeben, zum Beispiel. Also so, wo viele Leute sind, wo dich andere anschauen und so weiter, das ist dann sehr unangenehm.
Wirst du lieber wohnen?
Ich habe aber auch das Glück gehabt, dass ich mit 12 Jahren, muss das ungefähr gewesen sein, daheim ein Buch entdeckt habe über autogenes Training. Bin dann ins Badezimmer, habe mir so vorgestellt, habe mich hingelegt, vorgestellt, Arm wird warm, Arm wird schwer und habe gesehen, hey, das funktioniert ja wirklich und habe mich wie so ein Zauberer gefühlt und bin so eigentlich in diese mentale Schiene gekommen, weil ich habe mir dann eben auch Selbsthypnose-Kassetten, so alt bin ich halt schon, da gab es noch Kassetten, gewünscht und so weiter und damit also trainiert und dann von Emil Cuet gelesen und anderen, die sich mit Suggestionen beschäftigt haben, also mich hat das sehr fasziniert und dann auch nicht mehr losgelassen, diese Faszination.
Hast du Ängste heute noch? Also hast du jetzt als Fachmann tatsächlich auch deine eigenen Ängste komplett gemeistert? Oder gibt es so Momente, wo du selber an die Grenzen deiner Angstkompetenz stößt?
Also ich habe so wie alle anderen auch Ängste, kann damit aber sehr gut umgehen, dass ich weiß, wie ich sie loswerde. Das, was mich wahrscheinlich am meisten sozusagen leitet, ist sein Hang zum Hypochondrischen. Das sehe ich aber als Ressource und als Stärke, weil wenn ich sozusagen bei einem Bauchschmerz dann in die Klinik renne, dann ist es ja auch etwas, was mich schützt. Sozusagen diese Angst, es könnte ja Krebs sein, führt dazu, dass ich dann auch schnell medizinische Unterstützung einhole und dann vielleicht, wenn es wirklich was ist, auch sozusagen schnell eine Behandlung bekomme.
Sag mir, wir alle kennen Angst, klarerweise. Und keiner von uns mag sie, glaube ich, außer die Leute, die gerne in Horrorfilme gehen, aber die nehme ich jetzt einmal aus. Was sind die konkreten Warnzeichen dafür, dass die Ängste, die ich empfinde, zu viel geworden sind?
Also ich brauche halt schon die Reflexion und die Selbstbeobachtung und muss beurteilen können dann auch, ist es jetzt schon unangemessen stark, unangemessen lang? Ist mein Leben unangemessen beeinträchtigt, wenn ich jahrelang als Single herumlaufe, weil ich mich nicht traue, beim anderen Geschlecht mal was zu sagen und auf ein Date zu gehen? Dann ist es ja ganz klar unangemessen und benachteilend. Aber ich merke es natürlich auch körperlich, wenn es zu viel ist, wenn ich zum Beispiel nicht schlafen kann, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme habe, wenn ich überspannt, überreizt bin, wenn ich eher in die Resignation gehe, also Aggression, Resignation, die passive und der aktive Widerstand gegen Dinge, die passieren. Das alles könnten solche Alarmzeichen sein und letztendlich muss ich es mit sozusagen dem Denken über das Denken, mit Metakognition, mit Reflexion halt auch dann erkennen.
Es ist nicht allzu lang her, wir hatten die Corona-Zeit und in dieser Zeit wurde Angst ja auch eingesetzt, zumindest nach meiner Wahrnehmung und ich glaube, ich bin da nicht ganz der Einzige. Man hat Menschen Angst gemacht, um die Maßnahmen durchzusetzen, sage ich jetzt einmal so, damit die Menschen halt irgendwie das tun, was man damals für richtig gehalten hat. Ist es so, dass Angst tatsächlich auch ein politisches oder gesellschaftliches Macht- oder Druckmittel ist? Ist es legitim, das einzusetzen? Und wie wirkt sich das auf eine gesamte Bevölkerung, auf eine Gesellschaft aus, wenn so eine Grundatmosphäre der Angst herrscht?
Also grundsätzlich fängt es sehr banal an. Also es fängt sehr banal an, im Grunde, wenn ich im Supermarkt zum bekannten Waschmittel greife, weil das die Marke ist, die ich kenne, ist ja schon im Hintergrund die Angst, ich könnte einen Fehler machen, wenn ich das andere Produkt nehme und es könnte mir die Wäsche ruinieren. Also so fängt es eigentlich ja schon an mit Werbung, mit Propaganda dann sozusagen im weiteren Sinne. Und selbstverständlich wurde immer und wird weiterhin Angst sehr, sehr stark eingesetzt. Angst erzeugt eben das Gefühl von Unsicherheit und damit erhöht sich das Bedürfnis nach Sicherheit und ich suche nach einer einfachen Lösung, wie kann ich diese Sicherheit erlangen. Legitim ist es dann, wenn es sozusagen mit einer guten Intention gemacht wird, wenn es sozusagen das Gemeinwohl im Vordergrund ist oder auch das Wohl für mich selbst. Wenn es aber dazu dient, zum Beispiel Überwachungsmaßnahmen einzusetzen, die uns dauerhaft dann Gläsern machen, dann nimmt es uns eigentlich nicht die Angst, also nur vordergründig, sondern erzeugt langfristig wieder mehr Angst, weil dieses Gefühl, permanent überwacht zu werden, ich könnte einen Fehler machen, überall Kameras, das Handy kann abgehört werden und so weiter. Das ist natürlich auch etwas, was im Hinterkopf dann ist und eben dieses Grundrauschen verstärkt. Und bei der Angst ist es halt auch so, dass sie sich abnutzt. Durch die Konfrontation oder Exposition wird die Angst ja dann auch geringer. Das heißt, man muss sich dann auch unter Anführungszeichen immer was Neues einfallen lassen, wenn man die Angst hochhalten will, zum Beispiel um Überwachungsmaßnahmen durchzusetzen.
Wirklich, Angst nützt sich ab. Ich habe geglaubt, dass sich Angst irgendwie so hineinarbeitet, immer tiefer wurzelt in unseren Persönlichkeiten und dass sie immer mehr von uns Besitz ergreift.
Mit der Beschäftigung oder wenn es dauerhaft vorhanden ist, aber wir gewöhnen uns auch an diese Grundnervosität oder entladen sie halt anders, indem wir zum Beispiel gereizter sind dann im öffentlichen sozusagen Raum oder wenn wir uns zurückziehen, also wenn wir eben Aggression oder Resignation zeigen.
Ich habe in der Corona-Zeit gehört, dass wenn Menschen Angst empfinden, dass dann ihre Kreativität eingeschränkt ist, dass die Freiheit und Offenheit ihres Denkens beschränkt wird. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, dass es Menschen gibt, also kreative Menschen, Künstler, bei denen die Angst ein Antrieb ist, eine Motivation. Ja. Aber die brauchen ja Kreativität wieder. Wie geht sich das aus?
Ja. Das ist immer die Frage. Also auch so ein Künstler zum Beispiel ist ja nicht permanent in der Angst, sondern es ist wellenartig. Mal ist die Angst stärker, mal ist sie schwächer. Und in diesen schwächeren Phasen ist man kreativer und in den stärkeren eben ist dieser Antrieb da, ich muss was tun, ich muss die irgendwie bewältigen und so weiter.
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Also in dem Sinne verläuft es wellenartig. Auch wenn ich sozusagen eine Gesellschaft unter Angst setzen will, dann brauche ich dieses wellenartige Spiel auch letztendlich. Aber worum es eigentlich geht, nicht, also was sozusagen das Thema ist, das Problem ist, eben, wenn ich stark Angst empfinde, dann brauche ich eine einfache Lösung. Dann will ich sozusagen schnell diese Sicherheit wieder haben. Und das, was mir dann als Lösung verkauft wird, ich sehne mich dann nach einfachen Lösungen, nach starken Persönlichkeiten, die mich da durchführen, gebe gerne dann auch die Verantwortung ab. Das sind halt diese Folgen, die ja dann eben auch gesellschaftliche und politische Konsequenzen haben können. Darum ist mir so wichtig, dass jeder sich um seine eigene Psyche kümmert, dass wir lernen, uns dagegen abzuschirmen, dass wir lernen, Ängste zu bewältigen. Wir lernen Englisch, wir lernen Excel, aber wer lernt schon, sein Gehirn richtig zu nutzen und Emotionen besser kontrollieren zu können? Also das wäre schon ein Weg in die Selbstbestimmtheit und in die Freiheit wieder.
Dazu kommen wir gleich, weil es gibt ja eine Reihe von Biohacks gegen Ängste. Aber vorher sag mir noch, angenommen, du wärst jetzt Bundeskanzler und du müsstest irgendetwas durchsetzen und du kämst auf die Idee, Leute in einen Zustand der Angst zu versetzen, wäre eigentlich ein ziemlich wirksames Tool, um das durchzusetzen, was ich durchsetzen möchte. Wie würdest du das anstellen?
Natürlich immer, wenn es ums Überleben geht, sozusagen um die eigene Unversehrtheit, um Leib und Leben, wenn es um die Gesundheit geht. Natürlich kann ich eine Zigarettenkampagne zum Beispiel darauf aufbauen, dass ich Angst mache vor Lungenkrebs und teilweise wird ja auch überzogen, weil dann sieht man verfaulte Zähne auf den Bildern, auf den Packungen. Ich kenne keinen, der vom viel Rauchen verfaulte Zähne bekommen hat. Aber sozusagen, das sind halt Mittel, aber da ist ja sozusagen die Idee ja noch nobel, unter Anführungszeichen. Ich will was für die Gesundheit tun, der Menschen. Wenn ich Bundeskanzler wäre, hätte ich ja gar keine schlechten Intentionen, sondern mein Ziel wäre es ja, im Prinzip mentales Training jetzt im weitesten Sinne so selbstverständlich zu machen wie die Turnstunde und sozusagen mit der ersten Klasse Volksschule, sozusagen mit der ersten Klasse Schule, sozusagen dieses Training auch einzuführen, um eben selbstbestimmtere Menschen zu haben, gesündere Menschen zu haben, was sich à la longue sozusagen für uns alle ja auszahlen würde, wo wir dann alle besser leben können, auch ich als Bundeskanzler einer Republik.
Eigentlich eine voll geile Idee, zu sagen, dass man Demokratie und Eigenverantwortung stärkt durch Mentalunterricht ab der ersten Klasse. Gehen wir gleich in diese Biohacks, gehen wir gleich in den Umgang mit der Angst, gehen wir gleich da hinein, dass wir uns resilienter machen. Du hast vorhin schon gesagt, wir schauen uns Horrorfilme an und tun uns Chili ins Essen, wenn wir das nicht wollen. Das macht uns resilienter. Wir duschen kalt, das macht uns resilienter. Was tun wir denn? Also was mache ich, wenn ich zum Beispiel, gehen wir in eine ganz konkrete Situation. Ich habe morgen irgendeine besonders wichtige Aufgabe in der Schule oder im Beruf und ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht einschlafen, weil ich mich so davor fürchte, weil ich so eine Angst habe. Mhm. Was mache ich in der Situation?
Also ein wirksames Mittel ist, das da erzähle ich euch auch nichts Neues, Andreas und Stefan, ist die Atmung. Es gibt ja das physiologische Seufzen. David Spiegel, Stanford University, hat gezeigt, 5 Minuten am Tag, einen Monat lang, einmal kurz durch die Nase ein und dann langsam und lange durch den Mund aus, reduziert Ängste, Stress und schlechte Stimmung. Das kann ich auch im Akutfall einsetzen, um zum Beispiel besser zu schlafen und um vor einer Prüfung dann lockerer zu sein. Das wäre halt eine Parasympathikus-Aktivierung. Ich kann das ergänzen noch mit einem Panoramablick. Also wenn ich einen Weitblick habe im Vergleich zu einem engen, fokussierten Blick, dann ist das auch ein Entspannungssignal ans Gehirn. Ich kann einen Perspektivenwechsel machen, also schauen, dass ich von außen beobachte, wo ist die Angst, wie bemerke ich sie und dass ich aus dieser Perspektive heraus dann sie nicht verdränge oder auch.
Bleiben wir bei dem. Bleiben wir bei diesem dritten Punkt. Der ist ja, die ersten beiden sind ja rein körperliche Dinge. Ja, da kann ich jetzt einfach auf meine Atmung achten. Und bei dem dritten Punkt, den du jetzt erwähnt hast, denke ich ja was. Da beschäftige ich mich ja auf mentaler Ebene mit meiner Angst. Ich beobachte meine körperlichen Wahrnehmungen und versuche sie umzudrehen. Ist das nicht viel schwerer als das Körperliche?
Naja, also wenn ich so eine Angst empfinde, dann bin ich auf der sprachlichen Ebene, dass ich sage, ich bin ängstlich, ich habe Angst. Die Angst ist dann sehr stark bei mir. Wenn ich mental so hinausschlüpfe, bin ich auch noch irgendwo körperlich, weil ich sozusagen versuche zu erkennen, wo empfinde ich sie, wie empfinde ich sie. Aber auf der sprachlich-kognitiven Ebene wäre es dann auch zu sagen, da ist Angst. Nicht ich habe Angst oder ich bin ängstlich, sondern da ist Angst und sie äußert sich so und so. Und das braucht ein bisschen mehr Übung vielleicht als das rein Körperliche, das ist richtig. Aber im Endeffekt, das Wirksamste ist immer die Kombination aus allem, was wir zur Verfügung haben. Das sprachlich-kognitive, genauso wie das emotionale, genauso wie das körperliche.
Das heißt, ich liege im Bett, kann nicht schlafen, es ist 1.47 Uhr und ich denke mir, verdammt, in 8 Stunden und 13 Minuten stehe ich da vor dieser Kommission oder vor diesem Kunden oder muss eine Prüfung ablegen vor diesem und diesem Professor. Und ich lieg dann da und sag, ich spüre in mir Angst. Und dann verorte ich sie vielleicht und sage, ich spüre sie im Bauch oder wie lege ich das ganz konkret an?
Genau, ich könnte beobachten, also wo ist sie? Zum Beispiel im Bauch. Was ist das für eine Fläche? Sagen wir mal Handgrößenfläche. Ist die Fläche eher rund oder eher eckig? Aha, sie ist eher rund. Was spüre ich dann sonst noch? Bewegt sich dort was? Ja, ist die Stelle für mich eher warm, eher kalt, eher rau, eher glatt? Und was ich da mache, ist im Grunde Achtsamkeit. Ich bewerte nicht, ich möchte es nicht weghaben, sondern ich beschreibe es. Und das ist eben eine Form von Umgang, von Behandlung der Angst. Also Achtsamkeit wäre etwas, was eben diese Angst auch reduziert, weil ich mich da nicht hineinziehen lasse, sondern weil ich eben in Kontakt bin mit der Angst, aber eben auch nicht hineinfliege, so quasi in diesen Sumpf hinein mich trudeln lasse. Das heißt, es ist eine beschreibende, eine beobachtende, wenn man so mag, auch eine wohlwollende Art. Etwas geschwollen sagt man da auch, es ist ein Gewahrsein. Mhm. Im Grunde mache ich sie mir bewusst, ohne dass ich sozusagen sage, ich muss jetzt unbedingt loswerden, oh, oder sie ist so furchtbar. Und das kann schon Erleichterung bringen. Und in Kombination mit der Atemtechnik, dem physiologischen Seufzen, in Kombination vielleicht, wenn ich auch ein bisschen Musik höre, 60 bis 80 Schläge pro Minute, Also eine beruhigende Musik, klassische Musik zum Beispiel, kann das sehr helfen. Und dann letztendlich habe ich mit solchen einfachen Hacks vielleicht auch den Fokus auf etwas Positives, auf einen Klimamoment, zum Beispiel ein kühles Getränk zu mir zu nehmen, dann im Grunde schon mein Gehirn umgepolt.
Was ist ein Klimamoment, Markus?
Klima, genau, das ist so ein Begriff, das ist quasi das Gegenteil von Trigger. Also so wie man heute sagt, das triggert mich, das löst in mir Angst, Ärger oder so aus, was Negatives. Gibt es eben solche Klimamomente, wo man sagt, die sind für mich entspannend. Der Schluck Kaffee zum Beispiel, der Blick in den Sonnenaufgang, das Streicheln des Hundes. Das sind so positive Momente, die wir haben und die rauschen meistens an uns vorbei. Und die Idee dieser Klimamomente wäre es, solche Momente eben stärker im Gehirn zu verinnerlichen, zu verweilen, 10, 20, vielleicht sogar 30 Sekunden, wenn es machbar ist, und so ein Gegengewicht zu schaffen gegenüber den vielen negativen Eindrücken, die wir sonst so haben.
Wie lang mache ich denn das, dass ich dann im Bett lieg und mir meine Angst als einen geometrischen Körper vorstelle in meinem Körper? Wie lang geht das? Geht das eine Minute oder geht das eine halbe Stunde? Oder geht das so lange, bis ich einschlafe?
Das sind wir schon so im Minutenbereich, genau. Also im Prinzip, ich beobachte mal, ich gehe dann in die Atmung hinein, dann schaue ich schon, was passiert mit den Muskeln, können sich die entspannen, komme ich in den Untertonus, in die Erschlaffung, wie schaut es mit der Unterlippe aus, ist die noch angespannt oder schon erschlafft? Und indem ich mich darauf fokussiere, dann völlig egal, ob ich dann nach 5 Minuten oder nach einer halben Stunde, Stunde einschlafe, ich kann es eh nicht erzwingen, ich genieße es einfach, wie es ist, immer müder und müder zu werden.
Das
kann ich mir natürlich auch noch vorsagen.
Ja, du sprichst auch in deinem Buch von einer kognitiven Neubewertung. Du sagst, ein rasendes Herz kann man als Zeichen von Stärke deuten, statt als Schwäche. So, jetzt versetze ich mich wieder in die Situation von der Person, die da jetzt Angst hat. Und mein Herz schlägt und ich habe nasse Hände und ich weiß nicht, ich spüre, wie mein Körper zu schwitzen beginnt. Und was ändert's, wenn ich mir jetzt einrede, dass das ein Zeichen von Stärke ist?
Oder also wie angenommen, das auch? Direkt vor der Prüfung, das Herz schlägt wie wild und so weiter. Ich spüre die Anspannung, den Stress. Und jetzt kann ich sagen, ich habe Angst. Oder ich kann sagen, dieses körperliche Gefühl ist ja dasselbe wie bei einer Aufregung, bei einer Erregung letztendlich, bei etwas, was mich aktiviert. Ich bin jetzt in einem aktivierenden Zustand. Und diese Umbewertung eben führt dazu eben auch, dass dieser Stress, dieser akute Stress positiver gesehen wird und eher als Ressource dann auch genutzt wird vom Gehirn, also als eine Fähigkeit, eine Stärke dann genutzt wird. Also wenn wir Stress als etwas im akuten Fall als etwas Positives betrachten, ist es leistungsfördernd. Wenn wir es als negativ betrachten und einengen, dann ist es auch eher so.
Das heißt, ich muss mir das einfach nur schönreden. Ich kann mir Angst schönreden als Ressource.
Wenn du es so nennen möchtest, ich würde sagen, es ist ein Reframing sozusagen, das wäre das Fachwort dazu. Genau, ich bewerte es neu. Das ist, weil du sagst auch einfach, ja, das sind ja alles Hacks sozusagen, körperliche, mentale Hacks. Das sind natürlich immer sehr einfache Dinge auch. Die lösen jetzt sozusagen das Thema jetzt noch nicht auf einer tiefgründigen Art und Weise, aber sie helfen mir im Akutfall. Wenn es ums Tiefgründige geht, dann geht es sowieso darum, dass ich mich mit meinem eigenen Denken, mit meiner eigenen Gewohnheit, der Art und Weise, wie ich denke, besser auseinandersetze. Und mich auch mit so Themen wie Spiritualität zum Beispiel beschäftige. Also welchen Sinn, welchen Platz sehe ich im Leben, welchen Sinn hat das Ganze für mich und so weiter. Das ist dann quasi der tiefgründigere Weg, den zum Beispiel ein Baruch de Spinoza oder ein Marcus Aurelius ja auch gegangen sind, bekannte Philosophen, die gelernt haben, mit Ängsten umzugehen und in die Gelassenheit zu kommen.
Was sind denn jetzt so alltägliche Maßnahmen, so Hygienemaßnahmen, die du empfiehlst, damit ich so resilient werde, damit ich gar nicht in die Situation komme, dass ich mich von Ängsten überwältigt fühle?
Grundsätzlich eben in Ängste und Unpässlichkeiten und unangenehme Situationen auch reinzugehen, dann eben diese Tools zu erlernen wie physiologisches Seufzen, Panoramablick, Perspektivwechsel, Klimamomente, ich Musik lerne zu nutzen, ich lerne zu kontrastieren. Das ist das Prinzip, nach dem im Prinzip alle guten Therapien funktionieren. Ich tippe sozusagen meine Nervenzellen an, die für ein Problem stehen, und gehe dann in einen Kontrast, in etwas anderes, Neutrales oder Positives, und lerne sozusagen hier neu zu vernetzen. Und indem ich auch meine guten Gefühle, meine positiven Emotionen stärke. Weil daraus entsteht dann, Barbara Fredrickson nennt das eine Aufwärtsspirale, ebenso eine Entwicklung, wo ich anders wahrnehme, mich selbst dann auch anders beurteile und auch anders verhalte und dadurch auch andere Erfahrungen mache. Und das wirkt dann wieder zurück.
Ich möchte noch bei diesem Bild mit dem Zähneputzen bleiben, weil das machen wir ja alle jeden Tag, 2x2 Minuten. Kann ich diese 2 Minuten des Zähneputzens nützen, um in diesen 2x2 Minuten etwas für meine mentale Gesundheit zu tun und für meine Resilienz gegen Angst?
Kann ich tun? Ja, ich kann zum Beispiel Zähne putzen mit sozusagen einem Blick, der weit ist, mit einem Blick auch ins Grüne, in Natur. Also es muss ja nicht die echte Natur sein, es kann auch virtuell oder ein Bild sein oder die Zimmerpflanze oder das Aquarium. Das geht. Ich würde trotzdem empfehlen, wenn man mental trainiert, sich trotzdem extra dafür auch sozusagen was frei zu schaufeln, wo ich voll und ganz bei der Sache bin, weil letztendlich brauche ich dir auch nicht sagen, Fokus ist der Schlüssel zur Veränderung des Gehirns, zur Neuroplastizität. Wenn ich zu wenig Fokus bei der Sache habe, dann ist dieses Training eben auch nicht so effektiv, wie wenn ich da voll fokussiert bin, zum Beispiel in der Änderung meines Denkens.
Wie verändert sich ein Leben? Wie verändert sich ein Leben, wenn man mit Angst besser umgehen kann? Und wie schnell geht das?
Ja, also diese einfachen Hacks sozusagen wirken ja schnell. Innerhalb von Minuten bieten sie schon eine Linderung. Und letztendlich geht es hier um Gewohnheiten im Denken, im emotionalen Erleben und im Handeln erwirken möchte, dann braucht das seine Zeit. Wenn ich jeden Tag ein bisschen was tue, so ein Prozess über 3 bis 6 Monate würde ich mir schon geben, dass ich sage, da geht es in die Basalganglien, in die Tiefen des Gehirns rein, wo die Gewohnheiten sitzen, die Automatismen, und wo sich das Ganze dann eben verinnerlicht hat, wir sagen ja im Alltag auch, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und je mehr und länger ich es trainiere, umso stressresistenter ist es dann auch, wenn wirklich was passiert. Und die Realität ist ja auch, dass wir mit Schicksalsschlägen konfrontiert werden. Jeder Zweite wird im Laufe des Lebens mit der Diagnose Krebs zum Beispiel konfrontiert sein. Ein massiver Einschnitt auch im Leben. Also es ist einfach gut und richtig und wichtig, möglichst früh damit zu beginnen und regelmäßig was zu tun. Und am besten natürlich dann auch so ein bisschen diese Vielfalt auch, denn letztendlich ist mentales Training ja Lernen, und Lernen, das gelingt am besten, wenn es multisensorisch, wenn es vielseitig passiert. Sprachlich, aber auch was Vorsagen schriftlich und so weiter.
Du sagst möglichst früh beginnen. Daraus lese ich jetzt heraus, dass es, wenn ich jetzt Vater oder Mutter von einem Kind bin, dass ich diesem Kind auch sehr früh diesen Umgang mit Ängsten, diese Hacks, nahebringen sollte, oder? Was ist denn da der erste Hack, den man einem Kind mitgeben kann auf seinen Lebensweg, um sich resilienter zu machen gegen Ängste?
Also vollkommen richtig. Das wäre von den Eltern gut, das wäre von der Schule gut, wenn wir das lernen. Also ich glaube, mit der Atmung kann man sehr gut arbeiten. Also da habe ich auch Erfahrung. Also auch bei 10-11-Jährigen funktioniert das sehr, sehr gut, vermutlich sogar noch früher. Da habe ich aber nicht die Erfahrung damit. Also ich habe ja Programme auch in Schulen. Also das mit der Atmung funktioniert sehr, sehr gut, aber auch zu lernen, wo spüre ich die Angst, sie vielleicht sogar aufzuzeichnen, wo im Körper erlebe ich es. Der eine hat die Angst eher, dass es eine Enge in der Brust ist, da kommt ja auch der Begriff Angst her von Enge. Der andere hat aber eher, bei mir ist es zum Beispiel eher auch dieses flaue Gefühl im Magen, so wie eine Magenverstimmung. Das heißt einfach zu lernen, wo sitzt die Angst. Und einfach lernen, sie zu beobachten. Und wie unterscheidet sie sich zum Beispiel von einer Trauer, von einer Wut und so weiter? Also im Prinzip hier emotionale Intelligenz zu erlernen, wäre zum Beispiel so eine einfache Möglichkeit. Und wer da Unterstützung braucht, es gibt ja auch verschiedene Karten, so Coaching-Karten und so weiter, kann man im Internet bestellen, wo man solche Dinge eben auch unterstützt dann durchführen kann, als Elternteil oder in der Schule. Aber natürlich wäre es mir auch ein Anliegen, wenn Coaching, wenn Training, Prävention sozusagen auch professionell auch sozusagen und systematisch durchgeführt wird.
Super.
Ich bin halt persönlich jetzt nicht der große Fan der klassischen Psychotherapie, Ich grabe in der Vergangenheit herum, ich rede viel über die Probleme und so weiter. Das hilft bei einem bestimmten Anteil von Menschen und das hilft dann, wenn sozusagen das Kind schon im Brunnen gefallen ist.
Mhm.
Aber viel, viel besser wäre natürlich die Prävention und einfach diese Selbstständigkeit auch.
Super. Das heißt, bei den Kindern anfangen und in den Alltag integrieren. Diese kleinen, relativ einfach zu erlernenden Hacks und die aber halt dann regelmäßig anwenden. Eigentlich
genau,
nichts Neues für Biohacker.
Mini-Meditationen, vielleicht mal sozusagen sich aufs Zählen, Atemzüge zählen zu fokussieren oder von 30 in 2 Schritten runter zu zählen und zu schauen, ob ich genau auch 30 Sekunden geschafft habe. Das wären so kleine Übungen fürs Gehirn dann.
Also wie wir vorhin schon gesagt haben, mit der Idee, dass man ja mentale Stärke auch als Voraussetzung für mündige Bürger sehen kann.
Und auch zu erkennen halt, dass die Angst immer und überall ist. Also Schulstress, das ist natürlich eine Angst dahinter. Schüchternheit, das ist eine Angst. Also eine Mutter kam mit ihrer Tochter und hat meint, sie wäre introvertiert. Sie war nicht introvertiert, sie war schüchtern, das ist ein Unterschied. Introvertiert heißt, ich beziehe Energie, wenn ich mich zurückziehe. Schüchtern ist im Prinzip eine soziale Angst oder Perfektionismus, genauso diese Angst, bewertet zu werden, Fehler zu machen. Darüber zeigt sie sich, also auch zu erkennen, welche Kleidung trägt die Angst, in welchen Facetten zeigt sie sich eigentlich und wo ist sie gut, unter Anführungszeichen, weil sie so im Hintergrund wirkt und auch gegen die Lust sozusagen wirkt, dass ich nicht immer sozusagen meinen unmittelbaren Trieben nachkomme, sondern eben auch mich zurücknehmen kann oder nicht immer nur das tue, was eben Lust macht, wie ich verzichte eben zum Beispiel auf den Glimmstängel dann, weil ich weiß, es macht mich gesünder. Das alles wären solche Möglichkeiten, das zu erlernen. Also es geht da nicht nur um die Methoden, es geht letztendlich darum, es zu erkennen, es zu benennen, damit umgehen zu können und auch das eigene Denken zu verändern. Ich habe es schon angesprochen, auf philosophischer, spiritueller Ebene würde das dann heißen, zu akzeptieren, dass es Naturgesetze gibt, gegen die wir nicht gewinnen können, dass das Leben endlich ist und sich damit auch zu arrangieren, nicht auf Widerstand zu gehen, sondern das sozusagen als höhere Ordnung auch irgendwo anzunehmen. Das macht einen einfach glücklicher und lässt einen trotzdem länger leben.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, lieber Markus, glaube ich. Herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns. Ich glaube, wir haben einiges gelernt über Angst. Wenn man mehr über dich wissen möchte, du hast eine Webseite. Wo kann man dich noch weiter verfolgen? Wo kann man dir noch begegnen?
Ja, als guter Selbstständiger sozusagen bin ich natürlich leicht googelbar und auch mit allerdings wie die KI natürlich zu finden. Wenn man sozusagen Markus mit C und Täuber wie Räuber eingibt, dann entkommt man mir ja gar nicht. Und da ist sozusagen das Internet voll von Interviews, von Videos, von sonstigen, von Büchern und so weiter. Ja, aber im Endeffekt geht es mir einfach darum, dass Menschen lernen, das mentale Zähneputzen umzusetzen. Wir bringen, das ist ein altes indisches Sprichwort, vielleicht ist das noch ein anderes Schlusswort, wir bringen jeden Tag unser Haar in Ordnung, warum nicht auch unsere Gedanken, darum geht es mir. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag auch in deinem Podcast jetzt dazu leisten darf, dann ist mir das eine große Freude und eine große Ehre.
Super. Ganz herzlichen Dank, lieber Markus.
Lieber Andreas, lieber Stefan, es hat mir großen Spaß gemacht, das Interview. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, überlegt euch, was kann ich selber für mich tun, am besten jeden Tag, damit es mir auch auf Ebene der Psyche besser geht oder ich besser geschützt bin dann auch gegenüber zum Beispiel Schicksalsschlägen.
Vielen Dank. So, sehr schön war das. Ich glaube, wir sind ziemlich durch. Andreas, oder? Willst du noch irgendwie was fragen, sagen, anmerken, irgendwie
verängstigen? Ich fand die Angstfolge extrem entspannend. Lieber Markus, danke für das Wissen, das du geteilt hast. Und schön, dass deine Angstgeschichte so positiv zu Ende gegangen ist. Und wovor habe ich Angst? Ich habe Angst davor, dass ich nicht weiß, was wir in der nächsten Episode machen, lieber Stefan.
Da kann ich aushelfen. Du könntest jetzt natürlich dich hinlegen und du könntest spüren, wo du diese Angst empfindest und welche Ausprägung sie ganz genau hat. Aber
okay,
du kannst sie auch einfach nehmen und sagen, nächste Woche ist
die
Q&A.
Angst im kleinen C. Das erscheint sich nämlich. Ansonsten, ihr Lieben, bitte macht das, was ihr immer tut. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, tut es. Wenn ihr uns noch nicht auf Social folgt, tut es und verbreitet die guten Nachrichten. damit die Angst zu Hause bleiben kann. Und in dem Sinne, lieber Markus, nochmal danke, lieber Stefan, wie immer danke und bis bald. Bye, bye.
Lieber Andreas, lieber Markus, herzlichen Dank.
Good Vibes, Quantenenergie und Frequenzen im Biohacking-Alltag. Eine Kooperation von Biohacking-Praxis und Quantum Upgrade. Heute geht es um die praktische Anwendung von Quantum Upgrade. Vorgestellt von dem Quantum Upgrade-Gründer Philipp von Holzendorf-Fehling. Wann kann Quantum Upgrade im Alltag besonders hilfreich sein?
Quantum Upgrade kann uns wirklich im ganz normalen Alltag unterstützen, mit verschiedensten Frequenzen und in verschiedenen Situationen. Es kann großen Stress zu Hause geben, dann kann ich Quantum Upgrade einsetzen. Es braucht gar keinen Stress, sondern vielleicht ist einfach irgendetwas, was besprochen werden soll in der Familie, wo man gute Ideen braucht. Dafür kann man Quantum Upgrade gut einsetzen. Man kann Quantum Upgrade einsetzen, um generell eine Wohlfühlenergie zu Hause zu etablieren. Also ich finde, da gibt es unglaublich viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.
Welche Einstellungen oder Frequenzen empfiehlst du in dieser Situation?
Also muss man differenzieren zwischen Einstellungen für das gesamte Haus, wo ich immer ein bisschen vorsichtig sein würde, dass ich jetzt spezielle Frequenzen auch nur dann einsetze, wenn sie auch wirklich für alle Hausbewohner positiv sind und gebraucht werden. Also beispielsweise würde ich jetzt da nicht empfehlen, Olympic Performance oder World Champion Frequenz für alle einzustellen, insbesondere nicht nachts, sondern da dann mal gucken, dass ich relativ neutral bin, zum Beispiel Consciousness Support oder Happiness oder gar keine Frequenz, sondern nur die Quantenenergie. Und für mich persönlich, also für den Menschen selbst, würde ich vorschlagen, einfach mal zu gucken, was braucht es in dem Moment. Ja, es geht da wirklich nach dem Gefühl. Und das kann ja auch unterschiedlich sein. Also das kann ja für eine Frau und ein Kind ganz anders sein als für mich jetzt persönlich zu Hause. Wenn sich jemand krank fühlt zum Beispiel oder krank wird, dann persönlich greife ich dann immer zu Exertion Response und Micro Harmony. Tagsüber und nachts zu Heal 360. Wenn ich ganz schlecht schlafen kann, dann nehme ich nachts Calm and Rest. Wenn ich zu Hause eine besondere Wohlfühlenergie haben möchte, dann vielleicht die Happiness-Frequenz beispielsweise. Consciousness Support bietet sich an, speziell in stressbedingten Zeiten, wo man vielleicht auch Sorge hat, dass irgendetwas passiert, ob es jetzt von der Natur ist oder von anderen Kräften. Ja, das sind so einige Frequenzen, die ich besonders gut finde.
Gibt es dazu eigentlich auch Studien oder Forschung?
Wir haben einige Forschung und Studienergebnisse auf jeden Fall in dem Bereich. Also es wurde ja gezeigt in einer Studie, in zwei Studien mit 100 Frauen, dass beispielsweise Depressionszustände runtergegangen sind, Stresszustände sich um 30% reduzierten, selbst Angstzustände haben sich reduziert. Und all diese Themen sind natürlich wichtig, wenn die sich reduzieren, dann ist auch das Familienleben leichter und das Leben zu Hause generell. Dann haben wir verschiedene Studien, die zeigen eine positive Auswirkung auf das Blut, auf das Gehirn, auf die Zellfunktion. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt also mental mich fitter fühle und mich physisch fitter fühle, dann habe ich auch eine bessere Voraussetzung für einen schönen Alltag.
Wann hast du eine dieser Frequenzen zuletzt genutzt?
Ja, ich habe also gestern tatsächlich einige Frequenzen verwendet, erstmal zu Hause. Dann war ich am Abend mit einem Freund essen und da habe ich mir dann eine spezielle Frequenz eingestellt. Und das war die Happiness-Frequenz sogar. Und ich mache das nach Gefühl. Es ist nicht so, dass mir dann mein Kopf sagt, okay, so ja, was bräuchte ich jetzt? Sondern ich fühle, was brauche ich jetzt heute Abend? Das ist dann die Frequenz, die ich dann wähle. Und ich finde, damit fährt man sehr gut, wenn man auf sein Gefühl hört. Mit dem Code BIOHACKINGPRAXIS kannst du das Quantum Upgrade jetzt für 15 Tage kostenfrei testen. Und zwar geht es auf quantumupgrade.io.
Das war die BIOHACKINGPRAXIS. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.